Radio Salü, die Martina Straßenshow.
Da sind wir wieder. Schön, dass ihr bei mir seid. Ich freue mich sehr darüber und ich freue mich, dass wir jetzt zusammen die nächste, gute halbe Stunde verbringen. Dass es gute Themen gibt in der Martina Straßenshow. Es gibt ein fantastisches Buch, was ich euch gleich vorstelle. Das ist so spannend gewesen, dass ich gar nicht genug davon kriegen konnte. Und das ist nach langem mal wieder ein Thriller, von dem ich fand, der ist von vorne bis hinten gut gedacht, der ist schnell, der ist neu, der ist schwedisch. Na, die können's halt, ne? Also das Gleiche, es gibt Post von Martina an einen sehr bekannten Mann, der, sagen wir es mal so, keine leichte Zeit hat gerade. Ich habe einen fantastischen Gast in dieser Woche, eine Autorin, die sehr, sehr gute historische Romane schreibt, und zwar historische Romane über die Zeit zum Beispiel des Wirtschaftswunders. Und das ist wirklich eine ganz spannende Autorin, auf die ich mich sehr freue, weil ich persönlich, also manche sagen ja, ich könnte keinen Thriller schreiben, ich könnte keinen historischen Roman schreiben. Da habe ich größten Respekt vor, weil das eine immense Recherche beinhaltet. Und da freue ich mich sehr auf Brigitte Glaser, die gleich mein Gast in der Woche ist. Wir fangen aber mal an mit dem Buch der Woche. Das ist wirklich groß gewesen. Ich weiß nicht wieso, aber die Schweden haben es echt drauf mit dem Thriller-Schreiben. Maria Grund zum Beispiel lebt auf der schwedischen Insel Gotland, hat viele Jahre als Drehbuchautorin in London gearbeitet und hat ein Buchdebüt hingelegt, das es echt in sich hat. Fuchsmädchen ist fesselnd und ich hatte eine Gänsehaut nach der anderen. Das wird bei mir echt was heißen, weil ich bin da ja ein bisschen härter gesotten, wie ihr wisst. Es herrscht eisige Kälte an jenem Sonntag auf der Insel vor Schwedens Küste, als man die Leiche eines jungen Mädchens in einem verlassenen Steinbruch entdeckt. Das Verstörende an dem Fall, die Tote hat eine unheimliche Fuchsmaske bei sich. Ermittlerin Eyre bleibt nichts anderes übrig, als sich auf die Zusammenarbeit mit ihrer neuen Kollegin Sanna einzulassen. Denn nur Tage später ist eine weitere Frau tot. Auch in ihrer Wohnung finden sich Hinweise auf eine Maske. Die ersten Sätze. Der Nebel hüllt ihn ein. Auf dem weichen Moos kommt der Junge schnell voran. Er weicht den Dornen aus, die seine Haut ritzen, und den Ästen, die sich nach seinen Augen und seinem Haar strecken. Die nackten Beine und Füße sind eiskalt. Hätte sich vor ihm nicht das Loch aufgetan, seinen Fuß umklammert und ihn zu Fall gebracht, wäre er vielleicht entkommen. Doch als er mit dem Gesicht auf den bemoosten Stein aufprallt, die Arme ausgestreckt wie am Kreuz und sich seine Augen nach hinten verdrehen, hört er sie immer näher kommen. »Tötet den Wolf! Tötet den Wolf! Tötet den Wolf!« Also Freunde, das Buch ist hart. Das ist eine wilde Jagd. Auf der einen Seite nach diesem eiskalten Serienkiller und auf der anderen Seite nach der dunklen Vergangenheit von Sanna. Es ist atemlos, es ist schnell, es ist gut durchdacht. Das Buch hat alles, was ein richtig guter Thriller braucht. Und ich hoffe, dass Maria Grund bald nachlegt und ihr nächstes Buch rauskommt. Fuchsmädchen ist im Penguin Verlag erschienen und man bekommt es als Taschenbuch, als E-Book und auch als Hörbuch. Das ist ja immer so eine Sache, ne? Wenn du ein Buch gelesen hast von einer neuen Autorin, die du noch nicht kanntest, dann wartest du förmlich darauf, dass jetzt das Neue erscheint. Ich habe diese Woche in so einem Buchforum bei Facebook gelesen, dass einer meiner Lieblingsautoren, Mats Trinkberg heißt der, dass der jetzt ein neues Buch vorlegt. Die Konferenz, glaube ich, heißt es. Und ich so, boah, super und toll. Ich freue mich, bis ich dann sah, im September. Ich so, okay, bis September habe ich, glaube ich, gefühlte 100 Bücher gelesen, aber das war dann schon frustrierend. Und so ist es, wenn man einen Autor gefunden hat, den man großartig findet, dann fiebert man dem nächsten Buch entgegen. Mir ging das eben so bei Maria Grund und dem Fuchsmädchen. Boris Becker, an den geht die Post der Woche, der wird demnächst viel Zeit zum Lesen haben. Und nein, ich meine das gar nicht ironisch. Mich hat das schon geschockt, was da passiert ist. Auf der anderen Seite, was haben wir erwartet? Mal ganz ehrlich, ne? Die Post von Martina geht in dieser Woche an Boris. Lieber Boris Becker, Eigentlich hätte sich keiner vorstellen können, dass du tatsächlich zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wirst. Und trotzdem ist es jetzt passiert. 2,5 Jahre. Mit etwas Glück ein bisschen weniger. Wegen guter Führung. Das muss dir vorkommen wie eine Ewigkeit. Deine Familie ist geschockt, deine Frauen versprechen allesamt, dass sie zu dir halten und weinen in diverse Kameras. Ich persönlich frage mich ganz ehrlich, wie es dazu kommen konnte. Du hast im Laufe deines Lebens so viel Geld verdient. Jemand hat das kürzlich ausgerechnet. 120 Millionen Euro durch Werbeverträge, Preisgelder, Berater, Honorare und Trainertätigkeiten. 120 Millionen und du hast alles wieder rausgehauen. 15 Millionen Abfindung an Barbara, 7,1 Millionen Unterhalt für deine Tochter Anna und du hattest einfach einen unfassbar exzessiven Lebensstil. Ach ja, die Strafsteuern, die du schon 2002 zahlen musstest, die dürfen wir auch nicht vergessen. Aber wenn man das so alles zusammenrechnet, dann bleiben noch so lockere 80 Millionen über. Jetzt werden es Leute sagen, tja, der Boris, der ist doch so ein unglaublicher Sportler. Der hat sich auf andere verlassen. Der war noch so jung, als er erfolgreich wurde. Ja, ja, das stimmt alles. Aber irgendwann, lieber Boris, muss man sich dem stellen, was das Leben so bringt. Da muss man Verantwortung zeigen und eben auch Steuern zahlen und seine Finanzen in Ordnung halten. Das gilt für alle, auch für sportliche Ausnahmetalente. Wenn einer von uns seine Steuern nicht zahlt oder Schulden bei der Familie oder Freunden macht, dann holt den das ganz schnell ein. Bei dir hat das lange gedauert, bis es richtig eng wurde. Dabei war der Warnschuss ja schon 2002 gesetzt. Das sind 20 Jahre, in denen du Zeit hattest, erwachsen zu werden. Hat nicht geklappt. Deshalb sitzt du jetzt im Gefängnis. Was sicher nicht so ganz einfach ist. Denn du bist der Mann, der die dicksten Autos fuhr, die teuersten Villen gebaut hat und der einen Ruf hat wie Donnerhall. Meine Oma würde jetzt sagen, sowas kommt von sowas. Stimmt ja auch. Deshalb, ganz ehrlich, und so leid mir das tut, das ist die Konsequenz von all dem. Ich hoffe, dass du was draus lernst und ich hoffe, dass du jetzt nicht komplett abstürzt. Aber du bist ein Kämpfer, das ist das Gute daran. Du hast Biss und du gibst nicht so schnell auf. Das hier ist noch nicht das Ende, glaub mir das. Das ist nur ein Satz in deinem Spiel. Und wie jeder, der Tennis spielt, weißt auch du, einen Satz zu verlieren, das heißt noch gar nichts. Liebste Grüße, deine Martina. Ja, das war schon hart. Also da gab es auch richtig Wallungen und da gab es viele Leute, die sich die Frage gestellt haben, wäre das alles in Deutschland auch so passiert? Wäre der in Deutschland auch so verurteilt worden? Ich garantiere euch, wäre er nicht. Das wäre anders gelaufen. Jetzt droht ihm ja sogar die Ausweisung, wenn er aus dem Gefängnis kommt, weil er erst seit 10 Jahren in England seinen Wohnsitz gemeldet hat und da kann es ihm tatsächlich passieren, wenn er aus einer Haftstrafe entlassen wird, dass man ihn ausweist. Aus England. Okay, also ich hoffe mal, dass er sich fängt und ich hoffe, dass diese Zeit nicht allzu schlimm für ihn wird und ich hoffe auch, dass ihm das tatsächlich eine Lehre ist. Also wenn ich überlege, was wir alle so mit unseren Steuern rummachen und wie viel Arbeit wir damit haben und wie genau wir das alles angeben müssen, ja, das gilt eben auch für den Boris, finde ich. Wir gucken mal auf den Rest der Promi-Welt. Da hat Kim Kardashian einen Mega-Auftritt bei der Met-Gala in New York hingelegt. Sie trug ein Originalkleid von Marilyn Monroe und zwar nicht irgendein Kleid, sondern das Kleid. Und das Kleid ist das Kleid, das Marilyn 1962 anhatte, als sie JFK, also John F. Kennedy, ein Geburtstagsständchen sang. Ihr wisst schon, dieses Happy Birthday. To you, ne, diese Hauchnummer da. Und dieser goldene, glitzernde, funkelnde Fummel, der fast so aussah, als würde sie nichts tragen. Kim Kardashian hat dieses Kleid nur auf dem roten Teppich angehabt, um es nicht zu schädigen. Das hängt nämlich sonst in einem Museum. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, mein Gott, was muss das für ein komisches Gefühl sein, wenn man so ein Kleid trägt? Ich habe mich gefragt, obwohl das Quatsch ist, ob es noch nach Marilyn riecht. Nach Chanel Nummer 5 quasi. Und was dieses Kleid alles in Anführungsstrichen gesehen hat. Also wenn man das sich so auf der Zunge zergehen lässt, dass sie Marilyn das Kleid dann abends ausgezogen hat, dass es irgendwo auf dem Stuhl lag oder was auch immer da passiert ist, dann an diesem Abend mit Happy Birthday und so. Wollte jetzt kein Kopfkino bei euch ansetzen, aber tatsächlich, wenn man sich das fragt, dann ist das schon ein bisschen gruselig. Oder wenn man ein Kleid, so ein Kleid, so ein wichtiges Kleid einer so bekannten Frau trägt. Dieter Bohlen, andere Geschichte, hat er das Knie kaputt. Das hat er uns schon länger auf seinen diversen Social-Media-Kanälen mitgeteilt. Der ist beim Tennis umgeknickt und jetzt operiert worden. Hat vorher noch fröhlich ein paar Fotos aus dem OP gepostet und dann in einen tiefen Schlaf ist er gesunken. Wenn ich Chirurg gewesen wäre, dann hätte ich die OP über Ja Modern Talking laufen lassen. Obwohl, das wäre wahrscheinlich kontraproduktiv gewesen. Wahrscheinlich wärst du dann aggressiv geworden mit so einem Operationssaal. Bohlen war jedenfalls nach 5 Stunden wieder zu Hause in Tötensen und hat alles bestens überstanden und das OP-Team hoffentlich auch. Carmen Geiss hatte eine ganz schwere Woche. Sie hat auf Instagram vom Tod ihrer Mutter erzählt. Die ist am 13. Februar gestorben und hat eine große Lücke in ihrem Leben hinterlassen. Carmen gratulierte ihrer Mamischka zum Geburtstag am 4. Mai und schrieb, wie unglaublich schwer es ihr fallen würde, ohne die Mama zu leben. Mama, du fehlst mir so, hat sie geschrieben. Und jeder, der eine Mutter hat, die er liebt und mit der er gut klarkommt, der weiß, was sie gerade durchmacht. Da gibt's auch keine passenden Worte für. Da gibt's vielleicht ein Alles Liebe, Carmen. Ja, mehr kann man an so einer Stelle wirklich nicht sagen, weil das ist schon ein schwerer Verlust. Und also mir ist es zumindest beim Tod meiner Mutter so gegangen, man lebt ja darauf hin. Also meine Mutter war krank und ich wusste, dass das irgendwann passieren würde. Aber wenn es dann passiert, dann haut's dir doch den Boden unter den Füßen weg. Dann kannst du es nicht fassen, dass du nie mehr Mama zu jemand sagen wirst. Dann kannst du es nicht fassen, dass dieser wichtige Mensch einfach aus deinem Leben verschwindet. Das ist eine harte Zeit und ich kann mir ganz gut vorstellen, wie es Carmen Geiss gerade geht. Und der ein oder andere von euch wird das sicher auch können. Ein Fernsehtipp habe ich für euch, der ganz schön ans Herz geht. Das ist ein Film, der so schön ist, dass man weinen muss. Wie ein einziger Tag erzählt die Geschichte von Ellie und Noah, und zwar auf 2 Zeitebenen. In der Gegenwart ist Ellie alt und dement, sie vergisst immer mehr aus ihrer Vergangenheit und auch ihr Kurzzeitgedächtnis leidet unter der Krankheit. Um ihren Alltag etwas zu versüßen und ihre Erinnerungen zu beleben, liest ihr ein pensionierter Geschäftsmann aus einem Notizbuch vor und erzählt ihr Geschichten aus Ellies Jugend. Mit 17 lernt das reiche, wohlerzogene Mädchen Noah kennen. Der Junge ist charmant, aber aus ärmlichen Verhältnissen und ihre Eltern sind strikt gegen diese Verbindung. Aber die beiden sind sehr verliebt und erleben einen wunderbaren Sommer zusammen. Die Eltern schaffen es tatsächlich, sie voneinander zu trennen und Noah schreibt Ellie sehnsüchtige Briefe, die das Mädchen aber nie erreichen. Während er als Soldat in den Zweiten Weltkrieg zieht, lernt Ellie den smarten, gut aussehenden Lon kennen. Nach vielen Jahren begegnen sich Noah und Ellie wieder, da ist sie aber schon mit Lon verlobt. Das ist echt eine Hollywood-Schnulze der Extraklasse, ne? Nach dem gleichnamigen Buch von Nicholas Sparks, was ja schon sowieso auch Herzschmerz war und so. Wer da ein bisschen was zu weinen hat, der sollte sich den Film angucken. Der lässt echt alle Dämme brechen, ich schwör's euch. Wie ein einziger Tag kommt am Sonntag um 7:45 auf RTL 2. Ich habe den aber auch schon bei Netflix gesehen oder bei Amazon Prime. Da kann man den sich bestimmt auch nochmal angucken. Ein toller Film. Solltet ihr euch mal so ein Kinoprogramm zu Hause machen mit so einem Film. Ich freue mich jetzt über ein interessantes Gespräch mit der Autorin Brigitte Glaser. Sie hat einen tollen Roman geschrieben, Kaiserstuhl heißt er. Da wollen wir sprechen über den Krieg und die Liebe und das Schreiben. Herzlich willkommen in der Martina Straten Show, liebe Frau Glaser.
Guten Tag.
Wie sind Sie zum Schreiben gekommen? Ich habe gesehen, das war so ein bisschen über Umwege, oder?
Ja, wie die meisten. Also ich habe ja irgendwann bei einem, ich habe ja auch als Medienpädagogin lange gearbeitet und habe irgendwann in Köln bei einem Kölner Filmfestival mitgearbeitet, bei dem so viele Dinge schiefgelaufen sind, dass ich mit meinem damaligen Kollegen überlegt habe, da muss man eigentlich einen Krimi draus schreiben. Und das haben wir gemacht und das war mein Einstieg sozusagen ins Schreiben. Der Krimi ist damals in einem ganz kleinen Kölner Verlag erschienen, den es heute schon gar nicht mehr gibt, aber ich habe weitergeschrieben.
Das hat ja mit den Krimis angefangen.
Genau.
Jetzt schreiben Sie Romane mit historisch-gesellschaftlichem Bezug. Wie kam es zu dem Wechsel?
Es ist ja, denke ich, für jeden, der schreibt, auch wichtig, sich zu entwickeln, sich sozusagen neue Herausforderungen zu stellen. Und den Stoff, den ich in Bühlerhöhe bearbeite, das ist ja dieser erste Roman, der sich eben so mit der neueren deutschen Geschichte beschäftigt, den hatte ich schon ganz lange im Hinterkopf. Aber ich musste sozusagen noch eine Reihe von Krimis schreiben, um mich an den Stoff ranzutrauen.
Was machen Sie denn lieber?
Das ist schwer zu sagen. Also ich mag auch diese leichte Form für den Krimi, die mich ja wesentlich weniger, wie soll ich sagen, also die Krimis, die ich geschrieben habe, das waren nicht so aufwendige Erzählungen wie jetzt einer von den historischen Romanen, die mich einfach mindestens ein Jahr Recherche kosten. Das ist beim Krimi natürlich nicht der Fall. Aber zwischendurch ist das ja ganz schön, wenn man da nochmals was Schnelleres und was Leichteres schreiben kann.
Ja, das kann ich verstehen. Frau Glaser, 2016 kam Ihr Roman Bühlerhöhe raus und der landete direkt auf Platz 1 der Spiegel-Bestseller. Was hat den Erfolg dieses Buches ausgemacht? Was glauben Sie?
Also eins weiß nicht, aber 5 oder 6. Also ich denke, da sind verschiedene Sachen zusammengekommen. Also zum einen hat der Verlag ein wahnsinnig tolles Cover für dieses Buch gefunden, das sich wirklich auch abhebt von ganz vielen anderen Sachen, die im eher historisch angesiedelten Bereich sind. Und zum anderen ist es wirklich auch ein Stück Zeitgeschichte, also Zeitgeschichte meine ich mit zweiter Hälfte 20. Jahrhundert, die relativ unbekannt war. Also es ist sehr, sehr beackert auch in der Literatur eben die Krieg und die unmittelbare Nachkriegszeit, aber es gibt noch sehr, sehr viele weiße Stellen in dieser Zeit des Umbruchs.
Die Geschichten beruhen ja immer auf wahren historischen Ereignissen, was ja sehr spannend ist, aber das erfordert unglaublich viel Recherche, kann ich mir vorstellen, und sicher auch geschichtliches Wissen. Wie gehen Sie denn da vor? Wie recherchieren Sie?
Die Recherche ist wirklich sehr aufwendig, das stimmt. Ich lese ganz viel. Also der Vorteil bei der zweiten Hälfte 20. Jahrhunderts ist ja, dass es einfach ganz viel gibt.
Ja.
Es gibt extrem viel Material und zwar in allen möglichen Kunstformen. Also es gibt Filme, es gibt Radiobeiträge, es gibt ganz viel Zeitungs- und Zeitschriftenberichte und es gibt natürlich Bücher. Ne? Und es ist immer sehr, sehr spannend, das habe ich auch bei Bühlerhöhe gemerkt, wenn man tatsächlich auch die Zeitungsarchive nutzt, um zu wissen, wie war die Stimmung damals, wie waren die Themen in den Zeitungen. Weil was in den historischen Rückblicken passiert, ist ja immer schon davon gekennzeichnet, dass man weiß, was passiert ist.
Ja, ja.
Aber die Tageszeitungen wissen das ja nicht.
Ja, das stimmt. Ja.
Es gibt natürlich auch viele Informationen, die man nicht verwenden kann. Weil die Kunst ist dann immer zu sagen, es ist ja kein Sachbuch, sondern ich erzähle einen Roman und die Figuren sind alle erfunden. Und die will ich ja nicht mit Wissen überhäufen, was sie gar nicht interessiert, was aber mich als Autorin möglicherweise sehr interessiert. Das sind dann immer die spannenden Punkte.
2019 kam Rheinblick, wieder ein Buch, das von allem was hat, Krimi, Liebesgeschichte und Willy Brandt spielt eine zentrale Rolle.
Ja.
Wie ist das so, wenn man mit so einer Figur hantiert, die so bekannt war, ich sage jetzt hantiert in Anführungsstrichen, hemmt das nicht auch einen Moment, weil man denkt, hoffentlich werde ich all dem gerecht oder kann ich dem gerecht werden?
Sozusagen der Kunstgriff, den ich in Rheinblick verwende, ist, dass ich Brandt nur in den 2 Wochen schildere, in denen er nicht spricht. Also Brandt verliert ja am Ende dieses Wahlkampfs 72, den er ja grandios gewinnt, seine Stimme und er muss sich einer Stimmbandoperation unterziehen. Und das heißt, dass er danach einfach 14 Tage nicht sprechen darf. Und in diesen 14 Tagen spielt die Geschichte. Das heißt, Brandt ist immer die Projektionsfläche der Figuren, meiner handelnden Figuren. Ich hätte mich nicht getraut, ihn reden zu lassen.
Haben Sie ihn gekannt?
In der fiktiven Form. Ne?
Ja, haben Sie ihn gekannt? Hast du ihn erlebt?
Ich habe ihn nur aus Zeitungen, Zeitschriften und so weiter. Ich habe ihn nie persönlich erlebt.
Okay. Ich freue mich über die Autorin Brigitte Glaser, die heute mein Gast ist. Wir sprechen über ihr neuestes Buch, einen Roman, der mich sehr fasziniert hat. Kaiserstuhl heißt er. Und er erzählt eine Geschichte über Menschen in einer Grenzregion. Kennen wir hier im Saarland ja sehr gut. Und es erzählt die Geschichte einer Frau, die auf der Suche nach Vergebung ist. Frau Glaser, machen Sie es ein bisschen deutlicher als ich hier gerade. Worum geht's genau?
Ja, das ist bei einem Buch, was so viele Geschichten erzählt, immer ganz schwierig so auf sich. Ich finde, Sie haben es ganz gut schon angetackert. Das Thema ist wirklich Vergebung. Und ich habe sozusagen das große politische Thema dieses Romans, dass der deutsch-französische Vertrag oder der Élysée-Vertrag ist, der letztendlich im Jahr 1963 endgültig besiegelt wird und der die Erbfeindschaft zwischen den Deutschen und den Franzosen beendet, habe ich runtergebrochen auf Personen aus der Zeit, die ihrerseits eben mit Schuld und Last aus diesem diesen Kriegszeiten, aus diesen Zeiten, in denen eben Deutsche und Franzosen Feinde waren, leben, umgehen müssen.
Das ist ja die Zeit des Wirtschaftswunders, die frühen 60er. Was war so faszinierend an dieser Zeit?
Ich fand es sehr, sehr faszinierend, in diesem Buch die Situation von zwei Ländern zu vergleichen. Also zum einen bei uns in Deutschland dieses große Wirtschaftswunder und tatsächlich die Konzentration auf wieder wirtschaftlichen Wohlstand. Frankreich war ja, das war das zweite Land, um das ich mich ja kümmern musste in diesem Buch, war in dieser Zeit in einer ganz anderen Situation. Letztendlich extrem traumatisiert durch den Algerienkrieg und durch dieses Ende, also auch durch die Entlassung Algeriens in die Unabhängigkeit. Und das Faszinierende war für mich tatsächlich, mit diesen beiden unterschiedlichen Lebenssituationen in den Ländern auch ein Stück weit zu hantieren. Ne? Oder genau, jetzt benutze ich auch das Wort.
Jonglieren wäre schöner. Jonglieren ist schöner, das stimmt. Was können wir aus dieser Zeit lernen? Warum ist Geschichte so wichtig für uns? Warum ist sie gerade jetzt so wichtig für uns?
Warum sie gerade jetzt so wichtig ist, dafür ist gerade das Verhältnis der Deutschen und der Franzosen ein sehr, sehr gutes Beispiel. Es gab drei Kriege, die diese beiden Nachbarländer vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts miteinander geführt haben. Zwei Kriege, die extrem hohe Opferzahlen auf beiden Seiten und die extrem feindschaftliche Gefühle zu extremer Feindschaft geführt haben. Und es ist letztendlich deshalb so wichtig, dahin zu gucken, um zu wissen, dass das durchaus auch wieder passieren kann. Mhm. Wir hatten vor zwei Wochen Wahl in Frankreich und Marine Le Pen hat 40% der Stimmen bekommen. Sie hätte diese Wahl fast gewonnen und damit wäre all das, was an friedlicher Beziehung zwischen unseren Nachbarländern passiert ist, die Jahre seit 1972, wäre plötzlich wieder zur Disposition gestanden, weil sie hat ja zum Beispiel ganz klar gesagt, dass sie diesen deutsch-französischen Sondervertrag, den Adenauer und de Gaulle damals abgeschlossen haben, nicht fortsetzen wird. Also von daher finde ich es immer unglaublich wichtig, zurückzugucken und auch zu sehen, wo sind Schritte in Richtung Frieden und friedlichem Zusammenleben passiert und warum müssen wir die verteidigen und darum kämpfen, dass es nicht wieder in die andere Richtung geht.
Warum haben Sie sich für die Region des Kaiserstuhls in Südbaden entschieden als neuen Romanschauplatz? Verbinden Sie damit was Besonderes?
Ich habe mich dafür entschieden, weil sozusagen der westlichste Zipfel des Kaiserstuhls direkt am Rhein endet. Ich hätte auch die Pfalz oder das Saarland nehmen können.
Wir sind für Saarland beim nächsten Mal.
Eine Grenzregion habe, dass ich den Kaiserstuhl genommen habe, hängt auch natürlich auch, ich bin Badnerin, ich bin in der Nähe von Offenburg aufgewachsen und von daher ist mir der erstmal näher.
Verstehe.
Und ich habe eben viele alte Freunde am Kaiserstuhl und von daher ist mir der erstmal näher als das Saarland, aber das Saarland wäre eine mindestens genauso interessante, wenn nicht noch interessantere Region gewesen, weil die ja in der Nachkriegszeit noch sehr lange französisch war.
Richtig, genau. Ihre Hauptprotagonistin Henny, die stellt sich der Vergangenheit. Warum ist das so wichtig? Warum ist dieses Stellen der Vergangenheit so wichtig für ganze Völker und auch für einzelne Menschen? Was glauben Sie?
Ich denke, es ist wichtig, um vergeben und abschließen zu können. Wir Deutsche werden ja immer auch als großes Vorbild in der Welt, auch teilweise auch in Frankreich genommen, dass es halt tatsächlich möglich war, spätestens ab mit den 68ern oder spätestens mit Beginn des Auschwitz-Prozesses in Frankfurt, also 63 ist der dann, dass wir angefangen haben, tatsächlich uns mit unserer Geschichte zu beschäftigen. Und das war bei der Aufarbeitung der Nazizeit eben besonders wichtig, zu sagen, okay, auch dein Vater kann ein Täter oder dein Großvater kann ein Täter gewesen sein. Und das muss ich wissen, um weiter mit dieser Geschichte umgehen zu können. Darüber soll er mir berichten. Das soll er mir sagen. Nur dann können wir irgendwie Frieden mit einer Zeit oder abschließen mit einer Zeit, die ganz furchtbar und grausam war.
Was ist bei Ihnen als nächstes angesagt? Weil nach dem Buch ist ja immer vor dem Buch, ne? Und gibt es eine Lesereise? Was planen Sie jetzt in nächster Zeit?
Ja, ich bin viel unterwegs und genieße es im Moment sehr, dass wieder Lesungen möglich sind.
Ja.
Ich komme auch nach Homburg in Saarland.
Ja, super. Okay, wann ist das? Wissen Sie es gerade?
Genau, das weiß ich. Das ist am 18. September.
18. September, Homburg. Super. Da freuen wir uns sehr auf Sie und hoffen, dass wir Sie auch ein bisschen inspirieren können.
Genau, also das, wie gesagt, ich finde letztendlich die Geschichte des Saarlandes wirklich sehr, sehr spannend, weil es ja so lange noch Französisch war.
Richtig. Und buchtechnisch haben Sie da schon, sind Sie da schon in der neuen Planung?
Also so, dass ich noch nicht drüber sprechen
darf. Okay,
es ist noch viel wabern.
Okay, aber das ist ja auch schön, wenn man sich in so einer Waberwolke befindet, finde ich.
Also ich hasse das.
Echt? Ich mag das.
Weil das ist immer so, es ist alles möglich und nichts. Und dann denke ich mal ein bisschen in die Richtung und mal ein bisschen in die. Und für mich ist es am schönsten tatsächlich, wenn ich entschieden habe, was es ist und wenn ich so eine Struktur so ein bisschen im Kopf habe und auch weiß, wie ich die Figuren anlege und dann loslegen kann.
Dann wünschen wir Ihnen dabei ganz viel Erfolg. Genießen erstmal Ihr letztes Buch, jetzt den Kaiserstuhl, und freuen uns auf Homburg im September.
Ja, super, schön.
Das Buch Kaiserstuhl von Brigitte Glaser, das gibt es als E-Book, als Hörbuch, als gebundenes Buch und auf Audio-CDs und es ist beim List Verlag erschienen. Kann ich euch wirklich nur empfehlen, ein fantastisches Buch, eine wunderbare Reise in die Vergangenheit. Das mag ich so an historischen Romanen. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Man kann so fantastisch in diesen Büchern reisen. Also man kann ja in allen Büchern reisen, aber in historischen Romanen, das hat noch so eine ganz besondere Note. Ja, das war es auch schon für heute, für den Podcast aus der Martina Straten Show. Ich habe natürlich noch den Spruch der Woche für euch. Den mag ich sehr, sehr gerne. Wer sich selbst finden will, der darf andere nicht nach dem Weg fragen. Logisch, weil sonst würden wir den Weg der anderen gehen. Ich wünsche, dass ihr das tut, dass ihr euch selber findet. Das ist nämlich eine ganz große Aufgabe im Leben. Und manchmal, wenn man gedacht hat, jo, jetzt bin ich total safe, jetzt habe ich hier wirklich alles, was ich wollte, jetzt bin ich ganz gut in meinem Leben aufgestellt, dann zack, zeigt uns das Leben, dass man viel denken kann, aber dass sich noch längst nicht alles, was sich nach gut anfühlt, auch dann wirklich als gut erweist oder vielleicht gerade als gut erweist, weil man wieder was verändern muss und weil man sich wieder bewegen muss, weil man nicht so alt eingesessen ist in seinem Leben, sondern weil das Leben sich immer wieder von völlig anderen Seiten und Facetten zeigt. In diesem Sinne, habt ihr eine gute Zeit. Wir hören uns im nächsten Podcast wieder, das ist nächste Woche Freitag, oder in der Martina Straten Show. Die ist samstags von 13 bis 17 Uhr auf Radio Salü. Und bis dahin, passt ihr bitte gut auf euch auf.
Radio Salü, die Martina Straten Show.